Matheunterricht. 9 Uhr morgens. Anna starrt aus dem Fenster. Sie hat den Anschluss verloren. Tom in der ersten Reihe meldet sich wie immer. Aber warum funktioniert das Lernen für die beiden so unterschiedlich? Willkommen zurück zu Schule neu erfinden, Leistung, Druck und die Frage, ob das so sein muss. Dem Podcast, in dem wir uns auf die Suche nach einem Bildungssystem machen, das nicht auf Leistungsdruck, sondern auf individuelle Förderung und Potenzialentfaltung setzt. Ich bin Laura und heute schauen wir uns gemeinsam mit meiner Kollegin Luca an, wie Lernen aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich funktioniert. In der letzten Folge haben wir beleuchtet, wie das historische Leistungsparadigma unsere Schulen geprägt hat. Heute stellen wir uns die Frage, was wissen wir heute über das Lernen selbst? Wie beeinflussen das Gehirn, Emotionen und soziale Faktoren den Lernprozess? Und was bedeutet das für die Schulen von morgen? Dafür habe ich Luca heute zu Gast, die sich tief in die wissenschaftliche Forschung zum Thema Lernen eingearbeitet hat. Außerdem hören wir von zwei Experten, die uns spannende Einblicke aus der Neurowissenschaft und Sozialpädagogik geben werden. Bleibt also dran, es wird erkenntnisreich. Luca, ich freue mich, dass du heute hier bist. Du hast dich ja in den letzten Wochen intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Lernen eigentlich funktioniert. Sag mal, wie bist du das Thema eigentlich angegangen?
Erstmal danke, Laura, dass ich hier sein darf. Zuerst wollte ich verstehen, wie Lernen überhaupt im Gehirn funktioniert. Also was passiert eigentlich, wenn wir Neues aufnehmen und dann auch behalten? Und dann ging es natürlich auch um die Frage, welche Rolle Emotionen, Motivation und die richtige Umgebung dabei spielen. Es ist ja so, Lernen ist viel mehr als nur stures Pauken. Es hat auch mit unserem Wohlbefinden und sogar mit sozialen Faktoren zu tun. Und das fand ich total spannend.
Das klingt wirklich super interessant. Ich meine, wir alle kennen diese Momente, in denen das Lernen total frustrierend ist. Und dann gibt es aber auch diese Aha-Erlebnisse, wo plötzlich alles irgendwie Klick macht.
Ja, genau. Und es gibt heute wirklich spannende Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und Sozialpädagogik, die zeigen, warum manche Ansätze besser funktionieren als andere. Und ich habe auch zwei Interviews geführt, die dazu wirklich spannende Einsichten geben. Aber keine Sorge, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an.
Perfekt. Ich bin gespannt, was du alles mitgebracht hast. Wenn wir uns anschauen, wie Lernen aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert, ist das Gehirn natürlich der zentrale Akteur. Was hast du dazu rausgefunden?
Absolut. Das Gehirn ist quasi die Schaltzentrale unseres Lernens. Ich hatte das Glück, mit Professor Boris Suchan von der Ruhr-Universität Bochum zu sprechen. Er ist Neurowissenschaftler und leitet dort die Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit dem Gedächtnis und wie wir Informationen speichern und abrufen. Ich habe ihn gefragt, wie Lernen auf einer biologischen Ebene funktioniert. Hören wir doch mal rein.
Also es geht alles erstmal über die Wahrnehmung natürlich. Wir hören etwas, wir sehen etwas, das wird in den entsprechenden Arealen verarbeitet. Das kommt dann erstmal ins sogenannte Kurzzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis. Und da können wir uns Sachen sehr kurzfristig merken, wie der Name schon sagt. Und es kann dann natürlich auch sehr gut sein, dass die Informationen dann ins Langzeitgedächtnis gehen. Da gibt es eine Struktur im sogenannten Schläfenlappen hier, der Hippocampus, der ist sehr entscheidend dafür, dass diese Informationen einmal ins Langzeitgedächtnis übertragen werden und sodass bei häufigem Abruf dieser Information so eine Gedächtnisspur angelegt wird, wie so ein Trampelpfad.
Das klingt wirklich faszinierend, besonders die Sache mit dem Hippocampus. Also wirklich ein Trampelpfad, den man immer wieder geht und dadurch verstärkt. Aber sag mal, was heißt das für den Schulalltag? Wie kann man dieses Wissen nutzen?
Das ist eine gute Frage, Laura. Hier spielt Wiederholung eine große Rolle. Aber nicht nur stumpfes Auswendiglernen. Boris Suchan hat mir erklärt, dass es viel effektiver ist, neue Inhalte mit bereits Bekanntem zu verknüpfen. Dazu hat er auch ein Beispiel genannt.
Dieses andere Lernen geht wirklich A, über diese Wiederholung, B, über Assoziationen. Ja, also wenn Sie neue Inhalte in bestehende Inhalte rein integrieren können, ja, und sagen können, dann kann ich das da andocken, dann ist das auf jeden Fall auch leichter abzurufen und auch schneller abzurufen. Wir haben dazu mal so ein Experiment gemacht im Kernspin, wo wir den Menschen Gesichter gezeigt haben und auch Objekte. haben gesagt, ihr habt zwei Möglichkeiten, sich die Sachen zu merken. Einmal über eine Assoziation, sieht aus wie mein Nachbar, die Frau, oder wie meine Cousine, also über Assoziationen. Oder ich merke mir dieses Gesicht anhand der Frisur. Und wir haben tatsächlich zeigen können, dass dieses assoziative Lernen, also ich packe etwas in einen bestehenden Bereich, dass das viel besser im Abruf ist, es wird also ein bestimmtes Netzwerk aktiviert und dass die Leute auch sicherer sind, dass sie sowas schon mal gesehen haben.
Das heißt, wenn ich mir eine Vokabel besser merken will, hilft es, sie in einen Satz einzubauen, statt sie nur isoliert auswendig zu lernen?
Genau. Und es geht noch weiter. Der Kontext, in dem wir lernen, ist ebenfalls entscheidend. Es gibt zum Beispiel Experimente, die zeigen, dass Studierende besser abschneiden, wenn sie in derselben Umgebung lernen und geprüft werden. Das ist ein starkes Argument dafür, dass Schulen nicht nur auf Inhalte, sondern auch auf die Umgebung achten sollten.
Das klingt, als gäbe es wirklich viele Stellschrauben. Aber wie groß ist der Einfluss von individuellen Unterschieden, zum Beispiel in der Gehirnstruktur?
Auch das ist ein wichtiger Punkt. Forschungen haben nämlich gezeigt, dass individuelle Unterschiede in der Gehirnstruktur und Funktion Lernpräferenzen und Fähigkeiten beeinflussen können. Das erklärt, warum nicht jeder Mensch gleich lernt und warum standardisierte Ansätze oft nicht für alle funktionieren.
Das macht absolut Sinn. Aber Lernen ist doch bestimmt nicht nur eine Frage des Gehirns, oder?
Richtig, Lernen ist mehr als nur kognitiv. Es ist ein ganzheitlicher Prozess. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass auch soziale, emotionale und motivationale Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.
Da frage ich mich direkt, welche Rolle spielen Emotionen denn dabei? Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir uns an emotional besonders bedeutsame Momente viel besser erinnern können.
Das stimmt, Laura. Und die Forschung bestätigt es auch. Emotionen haben einen riesigen Einfluss auf das Lernen. Und sie wirken oft stärker, als wir denken. Zum Beispiel beeinflussen Emotionen, wie wir Informationen verarbeiten und speichern. Das hat mir Boris Suchan in unserem Gespräch ausführlich erklärt. Hören wir uns das mal an.
Vor dem Hippocampus liegt die sogenannte Amygdala, der Mandelkern. Da werden die ganzen emotionalen Sachen auch mitverarbeitet. Und so habe ich einmal wenn irgendwas positiv gekoppelt ist, natürlich einen anderen Gedächtniseffekt oder wenn etwas negativ gekoppelt ist. Also es gibt diese posttraumatische Belastungsstörung, wo Menschen unter großem Stress oder Traumata etwas abspeichern, was falsch abgespeichert wird, aber was so heftig im Gedächtnis drin ist, dass man das therapeutisch dann praktisch verarbeiten muss, damit diese Information gelöscht wird.
Also spielt die Amygdala eine Schlüsselrolle dabei, ob wir uns an etwas erinnern, je nachdem, wie stark es emotional aufgeladen ist?
Genau. Und das ist ein Grund, warum emotionale Erlebnisse oft so lange in Erinnerung bleiben. Das kann dann in die stark negative Richtung, wie bei der erwähnten posttraumatischen Belastungsstörung gehen, aber natürlich auch in die positive. Herr Suchan hat das Beispiel vom ersten Kuss genannt. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch an unseren ersten Kuss, auch wenn wir uns das jetzt nicht bewusst vorgenommen haben.
Das erklärt vielleicht, warum Schülerinnen und Schüler oft die spannend gestalteten Projekte im Kopf behalten, aber vielleicht nicht unbedingt die Grammatikregeln aus dem Frontalunterricht.
Absolut. Und da kommen wir auch zur intrinsischen Motivation. Ein ganz zentraler Punkt. Intrinsische Motivation bedeutet, dass jemand lernt, weil er oder sie es wirklich will, weil da Interesse da ist. Und dazu habe ich auch mit Ferdinand Stäbner gesprochen. Er ist Professor an der Universität Osnabrück und beschäftigt sich dort mit empirischer Lehr-Lernforschung. Sein Schwerpunkt liegt auf dem selbstregulierten Lernen, also der Frage, wie Menschen Strategien entwickeln, um selbstständig und nachhaltig zu lernen. Er hat mir ein sehr spannendes Bild von einer Schule vermittelt, die auf Motivation und Begeisterung setzt. Lass uns mal reinhören.
Die Frage ist ja, was wir unter Druck verstehen. Also brauchen wir Druck oder brauchen wir Sog? Also ich könnte mir eine Schule vorstellen, ich könnte mir auch Unterrichten vorstellen und ich hoffe, dass ich es bei mir in der Universität in meinen Seminaren und Vorlesungen einigermaßen so hinbekomme, dass ich diese Veranstaltung so gestalte, dass da nicht viel Druck sein muss, sondern dass ich einen Sog entstehen lasse. Also die Leute, die da in diesen Kursen sitzen, und das kann in der Schule natürlich auch passieren, also ich erinnere mich an wunderbare Stunden, auch in der Schule, in meiner eigenen Schulzeit, da hatte ich einfach Lust da zu sein und zuzuhören. Also ich war begeistert.
Das klingt nach einer Schule, in der Lernen wirklich Spaß macht. Aber was passiert im Gehirn, wenn jemand so begeistert bei der Sache ist?
Da spielen Belohnungssysteme eine Rolle. Das Gehirn schüttet bei positiven Erlebnissen Neurotransmitter wie Dopamin aus, die nicht nur für gute Laune sorgen, sondern auch die Motivation steigern. Begeisterung und positive Emotionen machen das Lernen nicht nur angenehmer, sondern auch effektiver.
Das heißt also, wenn Lernen mit positiven Gefühlen verbunden ist, prägt sich das besser ein?
Genau. Emotion und Motivation sind wie so ein Verstärker für das Gehirn. Wenn wir es schaffen, dass Schülerinnen und Schüler Begeisterung für ein Thema entwickeln, wird das Lernen quasi von selbst zum Erfolg.
Das ist wirklich spannend. Ich finde, das zeigt nochmal deutlich, wie viel Potenzial in einem Ansatz steckt, der weniger auf Druck und mehr auf Motivation und Begeisterung setzt. Nachdem wir jetzt die Grundlagen des Lernens geklärt haben, stellt sich für mich immer noch die Frage, wie lernen wir denn jetzt wirklich am besten? Welche Strategien sind wirklich effektiv?
Das ist eine total wichtige Frage, aber bevor wir da zu konkreten Strategien kommen, müssen wir uns auch klar machen, es gibt nicht die eine Methode, die für alle funktioniert. Also unsere Gehirne sind unterschiedlich und deshalb ist es entscheidend, dass wir den Lernenden Werkzeuge an die Hand geben, damit sie selbst herausfinden können, was für sie am besten funktioniert. Und genau da setzt das sogenannte selbstregulierte Lernen an, was ich vorhin ja auch schon erwähnt habe. Das ist ein Thema, das in der Forschung mittlerweile sehr präsent ist und Professor Stäbner forscht auch intensiv dazu.
Das ist selbstreguliertes Lernen, wenn ich nicht darauf angewiesen bin, nur von außen gesagt zu bekommen, was ich machen muss, sondern ich übernehme Verantwortung, ich bin in der Lage, meine Lernprozesse zu planen, zu überwachen, das aber auch zu regulieren, wenn ich merke, ich komme irgendwie nicht so gut zurecht, ich bin wie selbstverständlich gut darin, auch zu reflektieren am Ende, um den nächsten Lernprozess auch schon wieder anzugehen. Ich habe viele verschiedene Strategien an der Hand, so sagen wir, dass die Lernstrategien quasi das Handwerkszeug des selbstregulierten Lernens sind und ich weiß eben, wann und warum ich welche Strategien einsetze. Das ist eigentlich das selbstregulierte Lernen und das ist nicht zu verwechseln. Es darf auf keinen Fall verwechselt werden mit offenem oder freiem Lernen. Es ist die Kompetenz des Lernens und diese Kompetenz des Lernens ist wichtig, genauso wichtig fürs offene wie auch fürs geschlossene Lernen.
Das klingt so, als ob die Lernenden wirklich stark in den Fokus rücken. Aber wie entwickelt man denn diese Fähigkeiten?
Eine Schlüsselrolle spielt dabei, dass Lernende verstehen, wie ihr eigenes Lernen funktioniert. Das umfasst dann nicht nur Strategien, sondern auch das Wissen über ihre kognitiven und emotionalen Prozesse. Studien zeigen, dass das Erleben von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit wesentliche Faktoren sind, um Motivation und Selbstregulation zu fördern.
Verstehe ich das richtig? Es geht also darum, dass sich Lernende selbstbestimmt fühlen?
Genau, die Selbstbestimmungstheorie beschreibt es auch sehr treffend. Wenn Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Unterstützung bekommen, lernen sie nachhaltiger. Aber es geht auch um Reflexion. Wie Stäbner erklärt, ist das Nachdenken über die eigenen Bedürfnisse beim Lernen ein zentraler Bestandteil des selbstregulierten Lernens.
Wenn du also eine Schule aufbauen möchtest, die tendenziell etwas mehr auf die Gesundheit achtet, etwas bedürfnisorientierter unterwegs ist, also tendenziell offenerer Unterricht, dann müssen die Schülerinnen und Schüler damit umgehen können. Und das würde bedeuten, bring denen das Lernen bei. Die brauchen ein bisschen mehr Ahnung davon, wie ihr Körper, wie ihr Kopf funktioniert beim Lernen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, wann sie Pausen brauchen, wann sie Puffer einplanen müssen, welche Strategien, wann sie wie einsetzen sollen und so. Und dann kann beides miteinander ganz gut gelingen. Ne?
Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, Resilienz. Schulen können SchülerInnen dabei unterstützen, besser mit Stress und Leistungsdruck umzugehen. Maßnahmen wie gezielte Trainings oder Reflexionsphasen fördern die Fähigkeit, mit Herausforderungen klarzukommen.
Das macht absolut Sinn. Also geht es weniger darum, eine perfekte Strategie zu finden, sondern eher darum, die Kompetenz zu entwickeln, das eigene Lernen zu steuern.
Genau. Selbstreguliertes Lernen schafft eine Grundlage, auf der jede oder jeder individuell herausfinden kann, was funktioniert. Und das ist langfristig der effektivste Weg zum Lernen.
Also Luca, wir haben jetzt wirklich viel darüber gesprochen, wie wichtig selbstreguliertes Lernen ist und wie das individuell gefördert werden kann. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für Schulen? Gibt es Erkenntnisse, wie sie ihre Strukturen anpassen können, um Lernen effektiver zu gestalten?
Das ist eine spannende Frage und es gibt auch tatsächlich einige Ansätze. Ein großes Thema, das ja immer wieder diskutiert wird, ist der Umgang mit Noten. Noten sind ja in unserem Schulsystem allgegenwärtig und sie haben auf den ersten Blick auch Vorteile. Aber hör dir mal an, was Herr Stäbner dazu sagt.
Das hat Vorteile, weil wir dann relativ schnell damit darstellen können, wie sieht's aus? Muss da noch ein bisschen mehr gemacht werden oder ist das in Ordnung so? Also erreichst du quasi den Standard, den wir eigentlich vorgesehen haben für diese Zeit jetzt, damit du in der Gesellschaft bestehen kannst und so. Es kann natürlich auch Nachteile haben, weil dann Leistungsdruck mit einhergeht und dann vielleicht sogar Lernen behindert wird, weil wenn ich Prüfungsangst habe, also Angst an sich, dann findet da im Gehirn ein bisschen was statt, was eigentlich für Lern- und Bildungsprozesse nicht ganz optimal ist. Also Angst ist immer blöd, weil mit Angst geht ja häufig sowas wie Fluchtverhalten einher. Manche Neuronen im Gehirn funktionieren dann nicht mehr so richtig und schalten nicht mehr so ordentlich gut und das kann also dann schon mal dazu führen, dass dann nicht so Resonanz entsteht, wie sie eigentlich entstehen müsste zwischen dem Inhalt und mir oder der Person, die es mir beibringen möchte und mir, und dann findet Lernen und Bildung einfach nicht mehr so erfolgreich statt, wie es stattfinden könnte.
Das klingt ja nach einer Gratwanderung. Also einerseits sind Noten eine schnelle Orientierung, aber andererseits können sie richtig problematisch sein, vor allem wegen des Leistungsdrucks.
Genau, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Stäbner sieht Noten nicht grundsätzlich als schlecht an. Sie können auch Orientierung bieten und helfen zu erkennen, wo jemand steht. Aber der Leistungsdruck, der oft damit einhergeht, ist eine große Herausforderung. Forschungen zeigen, dass hoher Leistungsdruck oft mit Leistungsangst und Schulstress verbunden ist. Das behindert dann nicht nur die emotionale Verarbeitung, sondern auch die Motivation beim Lernen.
Also eine richtige Negativspirale, je mehr Angst, desto schlechter lernt man und je schlechter man lernt, desto mehr Angst hat man?
Genau so ist es. Und das Schlimme ist, dass es dann nicht mehr um die Inhalte geht, sondern nur noch um die Angst vor dem Versagen. Was wir stattdessen brauchen, ist ein System, das Schülerinnen und Schülern hilft, besser mit Herausforderungen umzugehen.
Aber wie könnte das denn konkret aussehen? Einfach keine Noten mehr geben?
Nicht unbedingt. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Feedback zu geben. Studien zeigen, dass regelmäßiges und konstruktives Feedback die Lernleistung enorm steigern kann und dabei gleichzeitig die Motivation verbessert. Es geht also weniger darum, Noten komplett abzuschaffen, sondern sie durch etwas zu ergänzen, das die Lernenden auch dann wirklich weiterbringt.
Echt spannend. Aber das klingt auch nach viel Arbeit für Lehrkräfte. Können Schulen das überhaupt leisten?
Und das ist jetzt wirklich ein großes Problem. Viele Schulen haben einfach nicht die Ressourcen, um solche Veränderungen durchzuführen. Professor Stäbner hat mir dazu Folgendes gesagt.
Also wir brauchen für Entwicklungsprozesse, brauchen wir Zeit, für Zeit brauchen wir Menschen, für Menschen brauchen wir Geld. Wäre wahrlich einfacher, dafür muss aber natürlich den Menschen, die über das Geld entscheiden, erst einmal bewusst werden, dass es so ist. Und dann sind es meistens eben nicht die, die über Bildung entscheiden, sondern es sind die, die über das Geld entscheiden. Das heißt, es sind die, die die Hand auf dem Konto der Länder und des Bundes haben. Und das Ding ist, es ist natürlich für Politik nicht allzu attraktiv, weil mal in Bildung Dinge zu verändern, das dauert lange, bis man da eine Wirkung sieht.
Das ist echt frustrierend. Es klingt ja so, als wüssten wir, was zu tun ist, aber die Umsetzung scheitert an der Finanzierung.
Genau, und das betrifft jetzt nicht nur die Ressourcen an sich, sondern auch die Weiterbildung der Lehrkräfte. Es wird häufig darauf hingewiesen, dass wir dringend eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis brauchen. Das heißt, Lehrkräfte müssen besser vorbereitet werden durch Fortbildungen, die sie dann auf neue Herausforderungen auch einstellen können.
Das ergibt Sinn. Also wir brauchen nicht nur Veränderungen bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrkräften und den Strukturen drumherum.
Genau. Es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Weniger Leistungsdruck, mehr konstruktives Feedback, eine gute Lernumgebung und gut ausgebildete Lehrkräfte.
Wir haben heute wirklich einiges gelernt. Lernen ist viel komplexer, als wir oft denken. Es ist nicht nur eine Frage der kognitiven Fähigkeiten, sondern wird auch von Emotionen, Motivation und sozialen Faktoren beeinflusst. Die Forschung zeigt, dass individuelles Lernen und selbstregulierte Lernprozesse entscheidend sind, um langfristigen Lernerfolg zu erzielen. Aber wie kann das in der Praxis aussehen? In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf Schulen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, ihre Lernkonzepte umzustellen. Weg vom Leistungsdruck und hin zu einer stärkeren Förderung von Potenzialentfaltung. Es wird spannend zu sehen, wie sich Theorie und Praxis miteinander verbinden. Danke, Luca, für die vielen spannenden Einblicke heute.
Gerne, Laura, es hat Spaß gemacht.
Und danke euch natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es darum geht, wie Schulen sich verändern können, um das Lernen der Zukunft zu gestalten. Bis dahin.